Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, vielen Dank, Andreas Strobel, für dieses schöne Stück. Die Bienen summen, hast du gerade gesagt. Ich habe das auch mal gehört im Raum der Bereich der Grundschule. Da haben Kinder gefragt, warum summen die Bienen? Weil sie meistens ihren Text vergessen. Ich habe heute einen kurzen, knappen Text mitgebracht, der wahrscheinlich nicht vergessen wird. Deswegen bin ich mit den Technikern auch so verblieben, dass der gar nicht eingeblendet wird. Wer dennoch mag, kann ihn gerne in seiner Bibel im Neuen Testament nachschlagen. Es ist ein Satz, den der Apostel Paulus an die Thessalonicher im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18, so formuliert hat. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Einmal gehört, hat man ihn vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht, deswegen sage ich ihn noch ein zweites Mal. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Über diese Aufforderung möchte ich gerne heute Vormittag sprechen und mit euch gemeinsam nachdenken. Das ist ja eigentlich ein sehr bemerkenswerter Satz. Zum einen werden wir hier dazu aufgefordert, dankbar zu sein. Zum anderen aber vermittelt der Satz, so denke ich, oftmals das genaue Gegenteil dessen, was wir empfinden und fühlen. Dankbar sein, fröhlich sein, zufrieden sein, das kennen wir alle. Aber wir kennen es, denke ich, in den meisten Fällen nicht so häufig, dass wir sagen würden, das ist unsere ausgesprochene Charaktereigenschaft. Ich bin ein dankbarer Mensch. Nun, ich möchte heute über die Schönheit der Dankbarkeit sprechen und möchte auch Praktiken nennen, wie wir mit der Hilfe des Geistes und unseres Herrn dankbare Menschen werden können. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht ist der eine oder der andere, die andere einmal dem russischen Schriftsteller Dostojewski begegnet. Der hat ein seltsames Buch geschrieben, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Und dort sagt er an einer Stelle, ich denke, die beste Definition für den Menschen ist, er ist ein undankbarer Zweibeiner. Undankbarkeit als Zeichen, als Signatur, als Merkmal des modernen Menschen, das ist nicht nur etwas, was wir heute kennen, sondern das hat es natürlich auch schon zu Dostojewskis Zeiten so gegeben. Was wäre das für ein Bild? Was wäre das eine Vision für unser eigenes Leben, wenn wir angefacht durch die Flamme des Geistes, durch das Feuer des Wortes anfangen würden, mehr und mehr dankbare und zufriedene Menschen zu werden? Was ist das für eine Vision einer Gemeinde, wenn Leute hineinkämen und sagten, man kann vieles erleben, aber das ist ein Ort und ein Raum, wo du wirklich Dankbarkeit tanken kannst. Ich möchte zwei Missverständnisse nennen, bevor ich zu dem praktischen Teil komme, wie wir Dankbarkeit und auch Paulus hier besser nicht verstehen sollten. Das eine ist, wenn wir über Dankbarkeit reden und nachdenken, dann empfinden wir das oftmals als etwas Unverfügbares. Dankbar ist der eine, undankbar ist die andere. Das hängt mit unserem Gemüt zusammen. Das hat mit den Genen zu tun. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Geld und ein bisschen mit der Gesundheit. Aber du selbst hast es eigentlich nicht in der Hand, ob du dankbar oder zufrieden bist. Das, will ich mal sagen, ist die Taschenpsychologie vieler Menschen. Gottes Wort und Paulus sagen es aber hier anders. Sie fordern uns deutlich zur Dankbarkeit auf, als wäre das alternativlos. Paulus sagt, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Mit anderen Worten, Dankbarkeit fließt aus einem Leben mit unserem Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit ist eine Frucht. Dankbarkeit ist ein Honig, der entsteht im Zusammenleben mit unserem Herrn. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, die ich treffen und immer wieder treffen kann oder die ich auch vielleicht sein lasse. Und stellt euch vor, jemand ginge hier heute Mittag aus diesem Gottesdienst heraus und würde sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen dankbarer geworden. Das wäre doch ein Zeichen, dass wirklich Gott und sein Geist unter uns gewesen wäre. Nein, Dankbarkeit ist nicht einfach nur etwas Unverfügbares. Dankbarkeit ist etwas, was in Gottes Macht steht und wo wir eine Entscheidung für treffen können. Aber auch etwas Zweites, denke ich, ist wichtig, wenn wir über Dankbarkeit auf biblischer Grundlage nachdenken. Und das ist das, dass Dankbarkeit mehr ist als eine Handlung. Die ist es auch. Es ist aber vor allen Dingen eine Haltung. Es ist eine Haltung, die ich einnehme zu meiner Familie, eine Haltung, die ich einnehme zu meinem Beruf oder meiner Berufslosigkeit. Es ist eine Haltung, die ich einnehme gegenüber meiner Biografie oder vielleicht auch gegenüber meiner Zukunft. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel zu durchleuchten. Ein Beispiel, das wir vielleicht alle aus der eigenen Kindheit kennen oder etwas, was wir mit unseren Kindern, Neffen, Nichten, Enkeln, Enkelinnen oder schon mal so erlebt haben. Stellt euch vor, ihr geht mit einem kleinen Kind, eurem Sohn, eurer Tochter oder wie gesagt dem Enkel oder ihr habt es früher selbst mal erlebt, zum Bäcker oder zur Wursttheke und dann steht man mit dem kleinen Kind, mit dem kleinen Mädchen, mit dem kleinen Jungen da vorne und man sagt so, was man haben will und in irgendeinem unbedachten Moment nimmt die Verkäuferin oder der Verkäufer einen kleinen Keks, ein Brötchen und gibt es unserem Sohn, unserer Tochter. Und was machen in vielen Fällen unsere Kinder an dieser Stelle? Sie nehmen das Brötchen, strahlen mit ihren Augen, ein Leuchten huscht über ihr Gesicht, sie beißen herzhaft hinein und dann sagen sie nicht das, was wir ihnen 100-mal gesagt und vielleicht gefühlt 1000-mal gepredigt haben. Wenn du etwas geschenkt bekommst, dann sage bitte Dankeschön. Das ist eine Erfahrung, die wir oft machen als Eltern, als erwachsene Menschen und das ist dann auch manchmal ganz schön bitter. Aber grundsätzlich, denke ich, ist solch eine Haltung eines Kindes gegenüber einem Brötchen, ein strahlendes Gesicht, leuchtende Augen, doch irgendwie nicht Undankbarkeit, oder? Das ist tiefe, pure Dankbarkeit. Natürlich gehört das Danke-Sagen auch dazu und wir leben alle davon, auch eine Gemeinde lebt davon, dass man sich gegenseitig Dankeschön sagt. Aber Dankbarkeit ist doch viel mehr als nur Danke-Sagen. Das ist etwas, was wir uns gegenseitig andressieren können. Dankbarkeit ist Danke-Sagen, es ist Danke-Denken, es ist Danke-Fühlen, es ist Dankbarkeit-Leben. Es ist nicht nur eine Handlung, die ist es auch. Aber es ist vor allen Dingen eine Haltung gegenüber unserem Leben, gegenüber unserem Herrn, gegenüber allem, was uns so umgibt. Und so ist es auch gemeint, wenn Paulus das so der Gemeinde in Thessaloniki so schreibt, in Kapitel 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen und nachdenken, wie das möglich ist. Und ich habe mir analog zu dem, was ich gestern Nachmittag in dem Seminar gesagt habe, drei Schritte überlegt, drei Praktiken und die sind so ein bisschen auch aufbauend. Also mit anderen Worten, das Wichtige kommt zum Schluss. Ja, also wir fangen ganz normal, ganz einfach an und dann hoffentlich steigert sich das auch. Also, wie kann unser Leben wirklich dankbar werden? Wie können wir dankbare, zufriedene und fröhliche Menschen mehr und mehr werden? Ich möchte drei biblische Impulse aufgrund dieses Wortes von Paulus euch sagen und mit euch darüber nachdenken. Das erste, ich glaube, es kommt darauf an, wenn wir dankbare Menschen werden wollen, dann sollten wir erstmal ganz kühl und sachlich nachdenken. Wer ein etymologisches Wörterbuch besitzt zu Hause, der schaut bitte heute Nachmittag mal rein. Da findet man ja so die Geschichte der deutschen Wörter und da wird man feststellen, dass die Begriffe, dass die Wörter denken und danken geschichtlich ganz nah beieinander liegen. Die lassen sich gar nicht voneinander trennen und wir kennen das auch aus der deutschen Sprache. Denken, danken, gedanken, gedenken, das liegt alles auf einer Linie. Mit anderen Worten, die deutsche Sprache vermittelt eigentlich den Eindruck, wer so ein bisschen nachdenkt, der wird auch irgendwann ins Danken kommen. Und das ist ja auch die Philosophie der 150 Psalmen, die wir in der Bibel haben. Die leben ja alle davon, dass der Beter anfängt zu denken über die Vergangenheit, aber auch über die Gegenwart oder die Zukunft, die er mit Gott hat. Und über das Denken, das Nachdenken hinaus landet er dann beim Danken. Er bricht aus in Jubel und in Freude. Man könnte eigentlich sagen, Danken, das ist eine Form von höherer Intelligenz. Ja, das ist sozusagen der IQ, der möglich ist bei unserem Herrn, bei Gott. Wenn du anfängst nachzudenken, dann wirst du auch anfangen zu danken. Danken ist nicht einfach nur so eine Gefühlswolke, die über uns kommt, sondern sie ist das Ergebnis von Rationalität, wenn wir klug und sachlich über unser Leben nachdenken. Nun hat hier Andreas Strobel schon mehrere Beispiele aus der Naturwissenschaft uns vorgestellt. Ich wollte auch solche Beispiele bringen, lasse ich jetzt. Ich bringe jetzt mehr so persönliche Beispiele. Und ich will einfach mal so 2, 3 Gedankenimpulse, sachliche Impulse setzen. Ich will das mal so fragen, warum sitzen wir hier heute eigentlich? Wie kommt es, dass wir leben, dass wir ein Herz haben, das es schlägt? Stellt euch mal vor, eure Eltern vor 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt ihr seid, vielleicht auch vor 50, 60, 80 Jahren, die saßen irgendwo hier in Dresden oder anderswo und dein Vater guckte schmachtend deine Mutter an und dann sagte deine Mutter ganz kurz, ach nee, heute lieber nicht. Wenn das gewesen wäre, dann säßt es nicht du hier heute, sondern jemand anderes. Man kann nur sagen, Gott sei Dank, dass er es so gelenkt hat, dass ich gezeugt und geboren wurde, dass ich trotz aller Schwierigkeiten, die mich umgeben, tatsächlich lebe und hier sitze. Oder ein zweiter Punkt zum Nachdenken. Wir alle haben doch ein Herz, oder? Jemand hat mal gesagt, das Herz schlägt links. Ich habe dann später kennengelernt, dass es gar nicht so links schlägt, sondern mehr in der Mitte. Aber wenn ihr eure Hand jetzt einmal bitte nehmt, das ist jetzt ein Experiment. Also schaut doch mal, hat jemand eine rechte Hand? Ja, bitte führt doch mal die Hand auf eure Mitte, ganz leicht linkslastig, ja, wo das Herz tatsächlich schlägt und pocht. Wisst ihr was? Ich habe diese Zahl nachgelesen. Das Herz schlägt und pocht. Ohne dass wir es uns vornehmen, es schlägt und pocht jede Stunde 4200 Mal. Es schlägt und pocht jeden Tag 100.000 Mal. Ohne dass wir das irgendwo aufgeschrieben hätten, ohne dass wir irgendwo einen Vertrag abgeschlossen hätten. Es schlägt, es ist ein Zeichen der Güte Gottes, es ist ein Zeichen der vorauslaufenden Gnade Gottes in unserem Leben. Wir sitzen hier und atmen hier und das Herz schlägt und schlägt, bis Gott es aufhört lassen zu schlagen. Es ist ein Zeichen der Güte Gottes in unserem Leben. Wer nachdenkt, meine ich, wird auch irgendwie dankbar werden. Es gibt ja auch so kleine Tricks, wie man das für sich persönlich anwenden kann, wenn man immer mit Vergesslichkeit zu tun hat hinsichtlich der Dankbarkeit. Ihr kennt vielleicht solche Tricks auch. Man nimmt morgens, bevor man aus dem Haus geht oder wenn man in die Küche geht, 10-Euro-Münzen in die linke Tasche, ja, so. Und im Laufe des Tages, wenn man immer was Schönes erlebt hat, dann nimmt man 1-Euro-Stück und tut es dann in die rechte Tasche. Und wer das mal so versucht, wird abends feststellen, tatsächlich, es gab genug Gründe, dankbar zu sein, diesen Tag trotz aller Herausforderungen und trotz aller Schwierigkeiten mit einem guten Gefühl abzuschließen. Man kann das auch mit einem Tagebuch machen oder dies oder das, 100 Möglichkeiten. Aber ihr Lieben, Dankbarkeit, das ist das Ergebnis von sachlichem Nachdenken. Wer anfängt zu denken, so meine ich, kann gar nicht anders, als auch irgendwie dankbar zu werden gegenüber unserem Herrn, gegenüber unserem Gott. Also der erste Schritt, damit wir die Schönheit der Dankbarkeit erleben, nachdenken, kühles Nachdenken. Der zweite Schritt, die zweite Praktik, die ich auch beschreiben möchte, ist vorausschauendes Planen. Hört sich jetzt vielleicht für die Romantiker unter uns nicht so wahnsinnig gut an, ist mehr etwas für die Ingenieure und die Naturwissenschaftlerinnen unter uns, aber es ist letztendlich etwas, was wir alle ja brauchen und kennen. Schaut euch diesen herrlichen Schmuck des Erntedankfestes an. Ist das so gemeint, dass ich hier auch so ein Glas Honig mitnehmen darf? Ja, danke schön. Ja. So, wir schauen uns das an, werden dankbar über die Güte Gottes. Und das geschieht ja nicht einfach so, sondern es ist das Ergebnis eines vorausschauenden Planens. Da war ein Team, da war eine Gruppe von Mitarbeitern, die haben sich engagiert, diesen schönen Erntedankfestschmuck so herzustellen. Und so ist es oftmals auch mit der Dankbarkeit. Wir brauchen Räume und Inseln und Zeiten, wo unser Herz so richtig aufleben kann, wo das passiert, was im Psalm 34 beschrieben wird, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das fällt aber nicht vom Himmel, sondern in aller Regel müssen wir es vorausschauend planen. Und das steht auch in unserer Verantwortung. Wir können dieses vorausschauende Planen praktizieren mit den vielen christlichen Festen, die wir alle kennen. Erntedankfest ist jetzt schon fast vorbei. Was wartet auf uns? Der erste Sonntag im Advent, der zweite Sonntag im Advent, der dritte Sonntag im Advent und sogar auch der vierte Sonntag im Advent. Dann das Christfest und dann steuern wir schon wieder auf Ostern und Pfingsten zu. Alles Zeiträume, Zeitpunkte, wo wir Dankbarkeit richtig einatmen und wieder ausatmen können. Räume und Zeiten, die uns fröhlich machen. Und ich denke, jeder Sonntag sollte so ein Punkt der Dankbarkeit sein, wo wir uns etwas Schönes vornehmen. Uli, du hast ja vorhin von Japan gesprochen, ja? Ich bin aber als junger Mensch, als 15-Jähriger, schon mal woanders gewesen. Und zwar war ich da Austauschschüler in den Vereinigten Staaten für mehrere Monate. Und dort habe ich bei den US-Amerikanern sozusagen das nordamerikanische Pendant zum Erntedankfest kennengelernt, den sogenannten Thanksgiving Day. Wird immer gefeiert am vierten Donnerstag im November. Und die Amerikaner erinnern sich an diesem Erntedankfest daran, dass damals ihre Vorfahren, die Pilgerväter und die Pilgermütter, an der ostamerikanischen Küste landeten. Und da fanden sie einen großen Vogel, den sie brieten, nämlich einen Truthahn, einen echten Turkey. Und so habe ich das als Schüler dort auch in der amerikanischen Gastfamilie erlebt. Und ich will euch wirklich sagen, das war ein Fest. Die US-amerikanische Vizemama holte dann aus dem Ofen diesen Turkey heraus, gefüllt mit Maronen und Äpfeln und später noch veredelt mit einer fruchtigen Cranberry-Soße mit leichtem Geschmack von Honig und Zimt und Mandeln. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich bei diesem Mittagessen gewesen bin. Hey, und sowas passiert nicht zufällig, sowas fällt nicht vom Himmel, sondern solche Dinge wollen vorausschauend geplant werden. Wir müssen uns Zeit nehmen, nachzudenken, das dann einzuordnen und so. Und so bieten sich die Feste an, die wir haben, durch den christlichen Glauben. Es bietet sich vor allen Dingen der Sonntag an, der Tag des Herrn. Darf ich das mal so persönlich zugespitzt sagen? Hey, verbring den Tag nicht die ganze Zeit vor der Mattbildschirme, häng ich die ganze Zeit am Handy rum, ja, sondern brich auf, plan dir für heute noch etwas Schönes, wo du Dankbarkeit aufatmen kannst. Ich weiß nicht, was dir gefällt oder was dir gut tut, aber hier, heute, es ist erst kurz vor 12, es ist noch Zeit für heute, für den Tag des Herrn, etwas Schönes zu planen, dass du aufatmen kannst und dass du erfrischen kannst an Geist, Seele und Leib. Vorausschauen, planen, kühl nachdenken und jetzt der dritte Schritt und das ist natürlich jetzt schon, ich denke, am Ende der wichtigste und der tragendste. Neben dem Nachdenken und neben dem Planen brauchen wir, denke ich, vor allen Dingen auch eine neue Hinwendung eine neue Hinwendung zu unserem Herrn Jesus, eine Hinwendung zum Kreuz. Das Kreuz, so wie wir es ja hier auch sehen, ist ein Bild. In Wahrheit, in Realität sah es sicherlich anders aus, aber es ist für uns alle ein Bild, ein Symbol, einmal für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat die Welt und die Sünde versöhnt, er hat sie gesühnt, damit wir ohne Schuld sein können. Das ist das eine. Das Kreuz ist aber auch eine Metapher, es ist ein Bild für die Art und Weise, wie Gott im Leben seines Sohnes und wie Gott auch im Leben unserer Biografie wirkt und arbeitet. Lass uns das kurz nochmal rekapitulieren. Am Karfreitag war unser Herr Jesus auf dem Kalvarienberg an das Kreuz geschlagen. Vielleicht standen da noch ein paar Römer, vielleicht standen da noch ein paar Jünger, noch ein paar Jüngeren, aber von der Ferne gucken sie nur zu. Und er starb dort ganz einsam und bar jeder Freundschaft alleine an diesem Kreuz. Und in seiner großen Not schrie er so nach seinem Vater, wie nur kleine Kinder in größter Not schreien. Als er dort hing und aber rief nach seinem Vater, da rief er so, wie manchmal starke Männer und starke Frauen im Krieg in allergrößter Not nach ihren Eltern rufen. Er rief um Hilfe. Und er verschied einsam, verlassen von Menschen und scheinbar auch von Gott. Wir sehen dieses Kreuz, wir sehen dieses Bild. Wir wissen aber gleichzeitig, dass über diesem durch und durch trostlosen Bild schon der Schimmer des Osterlichtes liegt. Wir wissen, dass diese Erniedrigung auch eine Erhöhung gewesen ist. Wir wissen, dass nach diesem dunklen Freitag am Ende der leuchtende Sonntag kam, der Tag des Herrn, wo er von den Toten zurückkehrte, wo ihn der Vater auferweckte. Auf uns übertragen, ihr Lieben. Es gibt viele Sachen in unserem Leben, ja, da fällt uns das oft schwer, dankbar zu sein. Ich will auch mal sagen, da hilft nicht kühles Nachdenken und auch nicht vorausschauendes Planen. Wir sammeln so im Laufe unserer Jahre unheimlich viele Päckchen und Pakete an, an denen wir schwer zu tragen haben. Und da hilft es eigentlich nur, auf unseren Herrn zu sehen, auf das Kreuz zu sehen, wissend, dass Gott aus Kreuzen etwas Neues schaffen kann. Wir alle haben unsere kleinen und größeren Kreuze. Ich möchte das nicht vergleichen mit unserem Herrn, aber wir haben solche Kreuze in unserem Leben. Wir erleben es immer wieder, dass Dinge durchkreuzt werden von anderen oder auch von uns. Und dann hilft es, auf das Kreuz, auf unseren Herrn zu sehen, seine Schwäche und seine Niedrigkeit, seine Schwierigkeit, wohlwissend, dass aus diesem Kreuz einige Zeit später etwas Neues, etwas Österliches, etwas Frisches, etwas Wunderbares entstanden ist. Ihr Lieben, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dankbar können wir am Ende nur sein, bleiben und immer mehr werden, wenn wir wissen, dass Gott aus unseren Verlegenheiten seine Gelegenheiten machen kann. Wohlwissend, dass aus unseren Kreuzen er etwas Österliches, etwas Neues, etwas Verwandelndes tun kann und schaffen kann. Nachdenken, vorausschauen, planen, ja, alles gut und wichtig. Aber vor allen Dingen ist es die Gemeinschaft mit unserem Herrn, unser Blick auf das Kreuz und auch der Blick auf sein Leben. Ich möchte zum Schluss euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von meiner verstorbenen Großmutter. Das ist das Zeichen, dass die Musiker jetzt hochgehen dürfen. Meine Großmutter stammte aus einer alten, verloschenen Zeit und vielleicht haben einige von euch auch noch solche Großmütter und Großväter oder Urgroßmütter gehabt. Sie wurde 1901 geboren und wurde 103 Jahre alt. Ich habe sie noch gut kennengelernt. Sie wuchs auf als kleines Mädchen in Nordrhein-Westfalen und sie hat manchmal erzählt, wie als sie als kleine Teenager, als Teenagerkind noch den Kaiser gesehen hat. Kaiser Wilhelm II. Und auch Kaiserin Auguste mit einem großen, breitkrempigen Hut. Davon hat sie erzählt. Und dann hat sie im Rückblick eigentlich viele Dinge erlebt, die an uns womöglich vorbeigegangen sind und die dennoch sehr kennzeichnend für ihr Leben gewesen ist. Sie hat den ersten großen Krieg erlebt mit den schwierigen Hungermonaten, den Wintermonaten, dem Steckrübenwinter. 1923 als junge Frau Hyperinflation. Damals haben begonnen die Leute mit ihren Papier, mit ihren Geldscheinnoten die Wände zu tapezieren. Alles, was man jahrelang gespart hatte bei sich zu Hause oder in der Bank, zerschmolz, zerfloss innerhalb weniger Tagen und Wochen. Es war überhaupt nichts mehr wert. Die Leute verloren alles, was sie hatten und was für sie so wichtig gewesen ist. Und dann kamen die Unruhen in den 1930er Jahren, die junge Demokratie schaffte das nicht. Dann kam der Nationalsozialismus, der zweite große Krieg. Und sie hat davon erzählt, dass ihr Mann, der Opa, der Großvater im Krieg lag, im Feld, wie man immer so schön sagte, und sie mit ihren vier Kindern alleine zu Hause in einem mehrstöckigen Haus wohnte. Fliegeralarm, musste mit ihren vier Kindern runterlaufen in die Keller und am Ende wurde doch alles ausgebombt. Eine Frau, die eine Biografie hatte, wie fast alle Menschen sie hatten, die in der damaligen Zeit gewohnt und gelebt haben. Und dennoch habe ich meine Großmutter, Hertha hieß sie, aber so haben wir sie natürlich nicht angesprochen, Großmutter, immer eine zufriedene und dankbare Frau gewesen. Ich habe sie nie schimpfen hören, ich habe sie auch nie so reden hören, dass sie alles schlecht fand, alles mies, ja, so schlimm war es noch nie. Nee, habe ich nicht gehört. Sie war eigentlich dankbar und zufrieden. Vielleicht hatte sie auch mal schwierige Zeiten bestimmt, die sie auch dann auch persönlich durchgemacht hat, aber sie hatte die Kontenance, das für sich zu behalten und es nicht überlaufen zu lassen. Eine dankbare und zufriedene Frau. Und was war der Grund? Im Rückblick muss man sagen, die wirtschaftlichen Verhältnisse waren es nicht. Es waren auch nicht die sozialen Verhältnisse mit vier Kindern in einer kleinen Wohnung. Ich denke, es waren auch nicht die goldenen Kinder oder der sonnige Ehemann. Vielleicht ein bisschen, aber das war es am Ende auch nicht. Am Ende war sie, so sehe ich das im Rückblick, dankbar und zufrieden, weil sie wusste, es gibt in diesem Leben eine große unsichtbare Macht in der Welt. Es gibt diesen Golfstrom der Liebe. Es gibt einen Vater, einen Sohn und seinen Geist. Es gibt unseren Herrn Jesus Christus, der uns sieht und uns am Ende nicht verrecken lässt, sondern bei uns bleibt und uns hilft in unseren Kreuzen, seien sie größer oder kleiner, der uns hilft dort drin, das Gute zu sehen und der ebenso auch hilft, aus dem Schlechten etwas Besseres zu formen. Das ist die Kraft, das ist die Energie, die uns zu dankbaren und zufriedenen Menschen machen kann. Jetzt habe ich lange genug geredet und die Musiker sind schon ganz erwartungsvoll. Ich will noch etwas sagen. Fällt mir gerade ein. Ja, so. Ich will noch etwas sagen. Nämlich das. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage es trotzdem. Ja, du warst auch früher immer hart, Uli. Ja. Vielleicht ist es heute mit Blick auf dieses Wort Gottes, mit Blick auf diesen kleinen Ausschnitt der Heiligen Schrift in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wirklich für uns dran, eine neue Entscheidung zu treffen. Nicht eine Entscheidung, bin ich Christ, vielleicht die auch, aber auch eine Entscheidung für die Christen unter uns, wirklich sich abzuwenden von der Nörgeligkeit, von dem Miesmachertum, von all dem, und sich hinzuwenden zu Christus und zu sagen, mit dir weiß ich mich geborgen. Ich weiß, dass ich mit meinen Ecken und Kanten mit dir durch mein Leben gehen kann. Und ich will es verflixt nochmal lernen, wirklich dankbar und zufrieden zu sein. Ich will mich für die Dankbarkeit jeden Morgen wieder neu entscheiden. Und ich will das nicht einfach nur dem Zufall überlassen, sondern ich will daran arbeiten. Ich will daran arbeiten, dass ich anfange nachzudenken und mich nicht wegreißen lasse von meinen Gefühlen. Ich will daran arbeiten, dass ich vorausschauend plane und mir Inseln und Räume der Dankbarkeit schaffe. Und ich will vor allen Dingen nicht immer gleich klein beigeben, sondern ich möchte lernen, dass Herr, deine Art es ist, aus meinen Verlegenheiten deine Gelegenheiten zu machen. Ich will daran glauben und festhalten, dass auf jedes Kreuz auch ein neues Osterfest fallen und dann entstehen kann. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Seid ihr wirklich dabei? Amen. Lasst mich beten. Herr Jesus Christus, im Angesicht deines Wortes hier, im Angesicht deiner Stimme merken wir, wie undankbar und wie unzufrieden wir oft sind mit dem, was uns passiert oder was wir selbst tun, was wir sind. Es gibt scheinbar so viele Gründe. Und dein Wort ruft uns heraus. Es ruft uns heraus zu einem neuen Leben, zu einem Leben auf deine Schöpfergüte zu sehen, aber vor allen Dingen auch auf deine Erlösergnade zu blicken und damit wirklich zu rechnen, wir sind nicht alleine in dieser Welt, sondern du kannst aus allem etwas Gutes machen. Herr, wir wollen Dankbarkeit und Zufriedenheit nicht dem Zufall überlassen. Wir wollen es lernen. Lernen mit deinem Wort, lernen mit lieben Geschwistern. Wir wollen es lernen durch deine Kraft, durch deinen Geist in uns. Amen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.